Herzlich willkommen zu New York, zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, wir haben eine vorbörslich schwächere Tendenz. Gewinnmitnahme nach einem ausgesprochen starken zweiten Quartal für den S&P und den Nasdaq, das beste Quartal in 6 Jahren und für den Dow Jones das beste erste Halbjahr in etwa 5 Jahren. Die Aktien von Meta tendieren vorbörslich freundlich, deshalb, weil man in das Cloud-Business einsteigen will, um exzessive AI-Computing-Power an Dritte verkaufen zu können. Die Aktien von CoreWeave leiden unter der Meldung und tendieren entsprechend schwächer. Ansonsten stehen Nike und Constellation Brands im Fokus mit den Quartalszahlen. Bei Nike war nicht viel zu erwarten. Genauso kommt es auch. Die Umsatzaussichten werden leicht gesenkt und der Turnaround wird noch mindestens 6 Monate dauern. Das Umfeld habe sich seit Mitte April weiter verschlechtert. Constellation Brands beeindruckt mit guten Zahlen im Alkoholbereich. Also läuft das Business ganz gut. Hier geht es bei der Aktie bergauf. Ansonsten warten wir auf die Arbeitsmarktdaten, die am Donnerstag vor dem Opening der Wall Street gemeldet werden, vor dem langen Wochenende. Also die Nachrichtenlage ansonsten ist ziemlich dünn. Viele Marktteilnehmer sind bereits im verlängerten Urlaub.
Diese Sendung wird Ihnen von SwissQuote präsentiert.
Die Wall Street war vorbörslich stärker im Minus, kann aber einen Teil der Kursverluste direkt nach dem Opening wieder wettmachen. Nachdem gemeldet wurde, dass Meta ins Cloud-Business einsteigen will, man will überschüssige AI-Computing-Kapazitäten besser nutzen. Die Aktien von CoreWeave sind auf der Schattenseite dieser Meldung und stehen dementsprechend unter Abgabedruck. Der Wettbewerb im Cloud-Bereich scheint also zuzunehmen. Mal schauen, wie die Aktien von Amazon und Microsoft in diesem Segment reagieren werden und Google alle im Cloud-Bereich auch mit unterwegs. So, damit möchte ich aber nochmal einen Schritt zurück machen und nochmal auf das Big Picture anschauen. Wir haben heute Morgen ganz spannende Kommentare von Goldman Sachs. Wir haben ab Mitte Juli den Beginn der Berichtssaison und man betont nochmal, dass jetzt der AI-Sektor im S&P 500 gemessen an der Marktkapitalisierung eine Gewichtung von über 51% erreicht hat. Das ist viel. Gleichzeitig sehen wir aber eine sehr große Spanne zwischen den Aktien der Hyperscaler, die im Juni über 2 Billionen Dollar an Marktwert verloren haben, und die AI-Infrastrukturwerte, die die Schecks der Hyperscaler bekommen. Goldman betont, dass wenn die Hyperscaler jetzt im Zuge der Berichtssaison zeigen können, dass die AI-CapEx-Investitionen gekoppelt sind an Umsatzwachstum, dass diese 17% Korrektur seit Anfang Juni bei den Hyperscaler relativ schnell wieder wettgemacht werden dürfte. Entscheidend ist, wie gesagt, man muss demonstrieren, dass die hohen Investitionen auch an das Umsatzwachstum gekoppelt sind. Ansonsten betont man, dass das Bewertungsniveau mittlerweile bei diesen 7 Aktien so niedrig ist, wie zum Zeitpunkt des Tiefs nach Bekanntgabe der reziproken Zölle im April vergangenen Jahres. Also hier optimistische Kommentare zu den Hyperscalern, gleichzeitig die Meldung von Meta, die ja auch quasi zu den Hyperscalern gehören, mit der Aktie solide auf der Gewinnerseite. So, bevor ich jetzt auf Makro- und Unternehmensmeldungen eingehe. Donald Trump hat also die Finanzen offengelegt. Das macht jeder Präsident einmal im Jahr. Es geht hier um das Jahr 2025. Ja, die Finanzoffenlegung auf 927 Seiten. J.D. Vance, der Vizepräsident, hat auch die Finanzen offengelegt. 17 Seiten, also ein großer Unterschied. Und wir sehen einmal mehr, dass im Gegensatz zu anderen Präsidenten, die ihre Vermögen in sogenannten Blind Trusts parken während der Präsidentschaft, also keinen Einfluss auf diese Vermögen und geschweige denn Einsichten in die Positionen, die man letztendlich gesehen hält, um neutral agieren zu können. Donald Trump scheint das nicht zu scheren. Das ist ehrlich gesagt auch keine große Überraschung und ist, glaube ich, im Allgemeinen auch schon bekannt. Schauen wir uns ganz kurz mal an, wo denn die Gewinne herkommen. Die Kryptoeinnahmen im letzten Jahr lagen bei über 500 Millionen Dollar durch Tokenverkäufe im Zusammenhang mit World Liberty Financial. Das ist ein Unternehmen, das in den Händen der Trump-Familie ist, und weitere 635 Millionen Dollar an Royalties Royalties aus einem Lizenzdeal um den sogenannten Celebration Coin, also um Meme Coins. Da hat also Donald Trump ordentlich Geld verdient. Natürlich gehört das traditionelle Geschäft bei ihm auch mit dazu. Internationale Immobilienlizenzen, Golfclubs, Mar-a-Lago, ne? Dann haben wir Merchandising-Einnahmen, die Trump-Uhr auch, naja, paar hunderttausend Dollar ist jetzt nicht der Rede wert. Aber interessant sind vor allen Dingen die Einnahmen im Kryptobereich und die Aktienpositionen. Donald Trump ist investiert in Apple, in Palantir, in Macy's, Microsoft, Nvidia und Broadcom. Und hier muss man schon sagen, als amerikanischer Präsident, der den AI-Sektor mit reguliert, der auch darüber bestimmt, welche Technologie dann nach China verkauft wird und welche eben nicht. Und gleichzeitig ist man in Nvidia investiert und auch in Broadcom. Also das hinterlässt schon ein gewisses Geschmäckle, formulieren wir es mal so. Aber das ist jetzt kein Thema für die Wall Street heute. Fangen wir erstmal mit den Makrodaten an. Der Lohnabwickler ADP meldet also, dass die Privatwirtschaft im Juni 98.000 Jobs geschaffen hat. Ein bisschen weniger, als man erwartet hatte. 110.000 wurden geschätzt. Die eigentlich entscheidende Zahl kommt natürlich erst am Donnerstag vor dem Opening der Wall Street. Die Arbeitsmarktdaten für den Juni werden gemeldet und man rechnet mit 115.000 Jobs. Im Mai waren es 172.000 neue Jobs. Die Mai-Daten waren viel stärker als erwartet. Zu guter Letzt mal schauen, ob die Messlatte nicht dieses Mal auch zu niedrig hängt. Denn die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe signalisieren einen nach wie vor recht gesunden Arbeitsmarkt. Tesla wird morgen dann auch die Auslieferungszahlen für das zweite Quartal melden. Hier wurde die Messlatte in den letzten Wochen ein bisschen niedriger gelegt. Man rechnet mit rund 400.000 ausgelieferten Fahrzeugen. Ja, das Thema Iran spielte am Rande noch eine gewisse Rolle mit. Wir haben einige Schlagzeilen. Das Wall Street Journal berichtet, dass man dass Trump wohl darüber nachgedacht hat, den Krieg gegen den Iran wieder aufflammen zu lassen. Wie dem auch sei, habe er sich zu guter Letzt für den diplomatischen Weg entschieden, zumindest aktuell. Die New York Times berichtet, dass der Iran und der Oman weiterhin vorhaben, eine Art Mautgebühr zu verlangen für Schiffe, die durch die Straße von Hormuz gehen. Und es wurde auch bekannt, dass jetzt seit Aufhebung der US-Blockade in der Straße von Hormuz, dass der Iran über 40 Millionen Barrel Öl verkauft hat innerhalb dieser zwei Wochen und dass der Iran in der Tat zwar jetzt die nächsten 60 Tage seit Ende der Blockade keine Mautgebühr verlangt, aber dass man vorhat, die Straße von Hormuz fest in den Händen des Iran zu holen. Ja, das wird sicherlich noch ein großer Verhandlungspunkt sein für die Vereinigten Staaten. Ich finde vor allen Dingen eins spannend, schaut euch mal die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen an. Der Ölpreis ist ja nun wirklich in den Boden gerammt worden. So starke Rückläufe. Und trotzdem sind die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen außerordentlich klebrig. Wir sind im 10-jährigen Bereich heute Morgen bei 4,5%. Trotz des prozentual so großen Rücklaufs der Ölpreise. Das zeigt einmal mehr, dass das Umfeld für die Anleihemärkte eben doch auch schwierig bleibt. Und der Chef der Notenbank von Cleveland, das ist einer der 12 regionalen Notenbanken, mahnt, dass AI letztendlich Inflation anfacht. Ne? Angebotsengpässe, siehe Micron, sorgt für Preissteigerungen. Inflation könnte also angeflammt werden. Eventuell seien Zinsanhebungen dementsprechend notwendig. So, jetzt werfen wir kurz noch einen Blick auf die Ergebnisse. Da gibt es in dieser Woche weniger Highlights. Nike hat gestern Abend Zahlen gemeldet und hier muss man sagen, dass zu guter Letzt die Erwartungshaltung eben doch schon sehr am Boden lag. Und man muss bei Nike sehr genau hinschauen. Auf den ersten Blick sehen die Zahlen fantastisch aus. 72 Cent pro Aktie Gewinn. Erwartet wurden 12 Cent. Ja, unfassbar gut. Nur mit einem gewaltigen Haken. Das liegt auch daran, dass eben reziproke Zölle verboten wurden und dass Gelder zurückerstattet oder freigegeben werden. Und allein das hat etwa 52 Cent pro Aktie ausgemacht. Zu guter Letzt also, wenn man sich das Ganze bereinigt anschaut, lag der Ertrag pro Aktie bei 20 Cent. Immer noch besser als erwartet. Getragen durch niedrigere Steuersätze. Ja, und auch das ist nicht wirklich ideal. Die Wall Street will eher Wachstum sehen. Aber von Wachstum ist nicht wirklich die Rede. Die Umsätze, und das ist die halbwegs gute Nachricht, waren zumindest nicht ganz so furchtbar, wie man erwartet hatte. Man konnte wenigstens die Margen deutlich steigern durch Einsparungen. Und jetzt kommt der Haken bei dem Ausblick. Das Management senkt die Umsatzaussichten und geht immer noch davon aus, dass der Ertrag pro Aktie ziemlich unverändert bleibt. Vor allen Dingen wegen Einsparungen. Man betont auch, dass sich das Nachfrageumfeld seit Mitte April weiter verschlechtert hat. Und wir sehen auch an den Analystenkommentaren, wie zurückhaltend man hier bleibt. Die Bank of America senkt das Kursziel auf $47, bleibt bei neutral und betont, dass letztendlich gesehen eine Wait-and-See-Story hier dominiert. Guggenheim lag eine lange, lange Zeit bei Nike daneben und man bleibt in der Tat immer noch bei einer Kaufempfehlung, rasiert das Kursziel von $74 auf $60. Wäre immer noch ein 50% Anstieg vom aktuellen Niveau. Und hier betont man, well, die Margen waren besser als erwartet, die Umsätze waren besser als befürchtet, ne? Aber wie dem auch sei, die Aussichten wurden gesenkt. Man bleibt aber bei der Kaufempfehlung. So, ansonsten haben wir noch Constellation Brands. Da waren die Zahlen besser als erwartet. Großer Alkoholkonzern. Der Ertrag besser, der Umsatz etwas besser, die Aussichten angehoben. Es hätte also schlimmer sein können. Und die Aktie wird heute Morgen auch zum Kauf empfohlen bei der Bank of America. Die Ticker-Symbole sind da ähnlich. Bank of America ist nicht Constellation Brands, sondern Seagate, also ganz anderes Feld im Memory- und Storage-Bereich. Hier steigen die Kursziele auf $1,150. So, kleiner Fauxpas hier. So, kommen wir von Constellation Brands nochmal zu den Tech-Werten. Ich finde vor allen Dingen die Kursentwicklung von Strategy oder MicroStrategy, wie das Unternehmen mal hieß, spannend. Es geht sehr stark runter und das schon seit Wochen, natürlich, weil Bitcoin unter Druck steht. Laut dem Anlegermagazin Barron's will man nun Cash-Reserven nutzen, um Aktien zurückzukaufen. Cash-Reserven, vor allen Dingen, die geschaffen werden durch Verkäufe der Bitcoin-Bestände. Ja, und das ist psychologisch gesehen natürlich für Bitcoin nicht gerade einfach. Gleichzeitig mahnt Canaccord, das kanadische Investmenthaus, dass diese Konstellation aus sinkender Bitcoin zu Rückkäufer einer Wandelanleihe in Volumen von $1,5 Milliarden aus den Cash-Reserven und gleichzeitig die Frage, wie will man eigentlich die Dividende auf Vorzüge bezahlen, das macht das Umfeld für Strategy nicht leicht. Erstaunlicherweise bleibt Canaccord trotzdem bei der Kaufempfehlung, lag damit natürlich in den letzten Wochen auch komplett daneben. Das Kursziel sinkt aber von $163 auf $130. So, Disruption, ne? Meta will in den Cloud-Bereich rein, disruptiert quasi CoreWeave und Circle und Coinbase standen gestern unter Druck, weil Visa, Mastercard und Stripe eine neue Partnerschaft gemeldet haben, ein neuer Stablecoin, der OpenUSD, und das sorgt dementsprechend für Gegenwind auch bei Coinbase, die dazu erschwerend hinzukommen, auch noch unter dem schwachen Bitcoin leiden. So, ansonsten die Telekom-Werte, darüber haben wir in den letzten Tagen ja oft gesprochen. Boy, was für eine lausige Performance. Die Aktien von AT&T haben seit dem Hoch vor wenigen Wochen quasi 50% des Wertes abgegeben. SpaceX will ja nun anscheinend in den Bereich Mobilfunk eindringen. Also Handy-Verbindungen über quasi SpaceX und das wird dann ein ernsthafter Konkurrent für AT&T, T-Mobile und Verizon. Die Aktien haben sehr schwer gehabt und gestern wurden auch noch gemeldet, Rocket Lab kauft Iridium Communications, ein Unternehmen im Bereich der Satellitenkommunikation. Ihr kennt auch die großen Handys von Iridium, die auch sehr teuer waren, der Satellitenservice, aber man sieht, dass sich das Marktumfeld hier insgesamt verändert. Microsoft könnte heute auch mit im Fokus stehen. Wir haben Berichte von Business Insider, dass das Unternehmen plant, etwa 2,5% der Arbeitskräfte zu entlassen, um die Kosten zu kontrollen. Einige tausend Stellen hier könnten also gestrichen werden. Ansonsten hat sich Anthropic mit Washington darauf geeinigt, alle Restriktionen für Fable 5 und Mythos jetzt aufzuheben. So also die New York Times, und Anthropic stellt erstmals einen Service vor, Claude Science, der Wissenschaftler und der Pharmaindustrie helfen sollen, neue Medikamente zu finden, zu entdecken und zu entwickeln. Bloom Energy steht auch mit in den Schlagzeilen. Die Kooperation mit Brookfield wird ausgeweitet von 5 auf $25 Milliarden. Es geht also hier um das Thema Data Center und Stromversorgung. Bloom Energy könnte also dementsprechend profitieren. Ansonsten sehen wir, dass die Nachrichtenlage relativ dünn ist. Wir haben, wie gesagt, Feiertag, Freitag, der 3. Juli. Ist kein Handel an der Wall Street im Vorfeld des 4th of July. Und der Handel bei Anleihen wird morgen bereits um 20 Uhr eurer Zeit die Tore dicht machen. Sehr wenige Analystenkommentare. Nike haben wir schon angesprochen, Strategy auch. Zum Schluss ein Wort zu den Fluggesellschaften. Die Bank of America stuft American Air zwar nur mit neutral ein, aber das Kursziel steigt auf 19 Dollar und man betont, dass insgesamt die Fluggesellschaften in die Ergebnisse hineingehend, also die Berichtssaison für das zweite Quartal beginnt in Kürze, haben ein sehr konstruktives Umfeld, weil die Nachfrage stark ist und mittlerweile die Treibstoffkosten auch zurückgelaufen sind. Hier ist man also recht optimistisch, dass die Berichtssaison positiv ausfallen wird. So, und damit bin ich dann auch durch. Ihr seht schon, ich bin immer noch im Urlaub. Im Hintergrund seht ihr das Wohnzimmer von unserem angemieteten Haus in Rehoboth, Delaware. Sehr schöne Ecke hier, tolle Strände, super Restaurants. Wir haben gestern richtig viel Spaß gehabt. Die Stimmung hebt sich also langsam bei mir. Morgen werde ich dann auch nochmal von hier berichten und dann geht's weiter zurück nach New York im Vorfeld des verlängerten Wochenendes. Und nächste Woche haben wir dann wieder ganz normale Berichterstattung aus meinem Studio. Bis dann und euch einen guten Handelstag. Ciao.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.